Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir und Johannes. Hi, Johannes.
Hallo, Carina. Ja, schön, dass wir uns heute mal wieder zusammengefunden haben an diesem.
Zu gewohnter Zeit.
Ja, fast gewohnt. Wir sind 3 Stunden später. Ne? Wir mussten uns
ja, das stimmt. Ja.
Nach der Mittagspause von gewissen Personen richten wir uns jetzt ja. Aber dazu genau. Später mehr. Aber Carina, wie geht's dir so jetzt?
Auch mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Das Wetter könnte wie immer ein bisschen besser sein. Das leidige Thema. Ja, aber sonst ist ja eigentlich alles im grünen Bereich, würde ich sagen.
Ja, das ist doch schön. Ja, das Wetter ist tatsächlich ja, muss ich sagen, auch hier am Niederrhein sehr schwierig. Wir hatten jetzt letzte Woche wieder, weiß ich nicht, 60 Millimeter an 2 Ereignissen oder so. Und da ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie sich das jetzt so verhält, weil die Acker sind jetzt so richtig schön zugeschwemmt. Ja. Wie sich das da mit den Feldaufgängen von Zuckerrüben und Mais, beziehungsweise viele Zuckerrüben und viel Mais ist auch schon gekeimt und über der Erde, deswegen ist das ja nicht mehr so kritisch, aber
ja, das ist bei uns ähnlich. Aber wir haben gestern Abend auch gesagt, wir haben uns den Balkon ein bisschen neu eingerichtet, haben uns so ein Lounge-Sessel-Couch, ne, Teil gekauft und eine schöne Lichterkette und so und irgendwie auch jeden Tag, wo kein Regen gemeldet ist, kam dann doch wieder Regen und konnten das dann auch gar nicht so nutzen und gestern Abend habe ich auch so gesagt, boah, stell dir mal vor, das geht den ganzen Sommer so weiter, wie das Wetter jetzt so ist, da darf man ja gar nicht drüber nachdenken, weil du denkst ja immer so, naja, irgendwann muss es ja, also ne, die Jahre vorher war es halt eigentlich immer so, bis auf letztes Jahr, dass irgendwann ja dann die Trockenheit kam, ne? Ja. So diese Extreme, erst die ganze Zeit so nass, dann zu trocken, aber dieses Jahr ist es ja wirklich wie verhext, aber trotzdem auch spannend, ich glaube Hannes und Jan hatten es auch im Podcast, so die Grenze Elbe, ne? Im Osten scheint es ja auch schon wieder sehr, sehr trocken zu sein, das finde ich auch schon wieder so verrückt, dass es in einem Land so unterschiedlich sein kann.
Ja, wobei das jetzt bei uns auch wieder hier in der Region auch wieder so lokal war, ne? Du hast dann teilweise im Umkreis von 3 Kilometer so Starkregenereignisse und dann 3 Kilometer weiter hast du dann vielleicht einen kleinen Schauer.
Aber ich habe gesagt, das ist ja vielleicht auch noch was Positives, was ich mal erzählen kann. Wir fliegen nämlich am Donnerstagmorgen, also wenn die Podcast-Folge hier online kommt, sitze ich, oder dann noch nicht, hier kommt ja um 0 Uhr planmäßig online, aber fliegen wir in Urlaub in die Sonne, weil wir gesagt haben, ich habe halt auch gesagt, ich brauche jetzt auch fürs Gemüt einfach mal noch ein bisschen, also ne, erstens Auszeit und zweitens auch noch ein bisschen schönes Wetter.
Also ja, Sache, Karin, das hätte man sich ja im Traum nicht vorstellen können, dass du noch mal in Urlaub fliegst. Ich weiß, wie lange machen wir jetzt den Podcast? 2-3 Jahre?
Ja, es ist tatsächlich ist der erste Urlaub seit 5 Jahren wieder, habe ich festgestellt. Also der erste richtige, sage ich mal. Letztes Jahr war ich ja mit meinen Mädels auch für ein paar Tage in Lissabon, aber ich sage immer, so ein Städtetrip, klar, ne, ist mal was anderes sehen und mal raus, aber das ist ja kein Erholungsurlaub, weil da rennst du ja auch die ganze Zeit rum, willst ja was sehen und so. Und ja, ich hatte ganz spontan meinem Freund Max, schöne Grüße an der Stelle, falls du zuhörst, der hat ein Reisebüro und dem habe ich ganz spontan letzte Woche geschrieben, hier, da und da wären Fensterchen, habt ihr da zufällig noch irgendwas im Angebot? Ja, und so hat sich das dann jetzt ergeben und nach 5 Jahren mal wieder. Ja,
ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass ihr da gutes Wetter habt.
Ja. Da bin ich also, mal guter Dinge.
Was sagen die Prognosen? Zufriedenstellend oder?
Ja, ich habe mal reingeguckt. Also wir fliegen nach Mallorca und Spanien ist ja eigentlich und die Insel da eigentlich immer ganz dankbar. Und bis jetzt sieht es so aus. Also Gott sei Dank auch nicht zu heiß. So bis 25 bis 27 Grad. Das reicht mir auch vollkommen. Also ich brauche auch keine 40 Grad im Schatten, weil wir wollen auch so ein bisschen wandern gehen und so. Und dann wäre das ja schon ganz angenehm. Aber die Seeluft da unten, das ist ja eh immer ein ganz anderes Klima. Also von daher, ich bin mal guter Dinge. Und wenn es mal einen Tag regnet, ist es auch nicht schlimm. Dann wird sich anderweitig beschäftigt.
Ja, das hört sich doch vielversprechend an, Carina. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Urlaub.
Ja, danke.
Wenn wir uns da nicht mehr hören. Da kannst du ja tatsächlich vielleicht mal die Podcast-Folge, hörst du dann im Flieger an oder so.
Ja, mal gucken.
Wenn die dann 0 Uhr online kommt, kannst du ja direkt einstellen, dass die sich runterlädt automatisch. Und ja, dann kannst du den Flieger dir anhören.
Wo ich ja meine Stimme so gut hören kann.
Ja, stimmt.
Dann bin ich ab jetzt besser still. Gut, dass wir noch einen Gast haben nachher.
Ja, genau. Ja, bevor wir jetzt zum Gast kommen, Carina, wir hatten ja letzte Woche über deine oder du hast ja hauptsächlich über deine Ausbildung gesprochen, die du noch berufsbegleitend jetzt gemacht hast. Da hast du auch mit Sicherheit viel Feedback gekriegt, oder, Carina?
Tatsächlich habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen, unter anderem von Martina, schöne Grüße an der Stelle, die einen ähnlichen Werdegang hat wie ich. Die hat auch eine kaufmännische Ausbildung vorher gemacht und hat halt auch nochmal geschildert, so, ne, dass das halt ein Witz war gegen die Landwirtprüfung, dass sie in der mündlichen Prüfung eben, also in der mündlichen Prüfung nebst dieser langen Zeit, die man da geprüft wird und in den zwei Bereichen auch drei Prüfer hatte, dass sie das auch so krass fand, und das war tatsächlich bei mir auch so, also ne, drei Personen, die dich da geprüft haben, und viele Fragen zum Thema Studium auch, also weil ich ja gesagt hatte, dass ich mal überlegt hatte, ein Fernstudium zu machen, ja, aber da bin ich mit den meisten auch so drauf gekommen, dass ja, dass das Angebot da leider echt rar gesät ist. Also das, wo ich mich informiert hatte, war, glaube ich, die Hochschule Anhalt, die das anbietet. Die ist auch so mit einer der wenigen tatsächlich, weil einige dann auch gefragt hatten, weil sie da auch im Thema unterwegs sind. Ja, und sonst so durch die Bank weg halt so, ja, positiv und ja, viele Gratulationen, worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Und ja, halt so auch oft das Thema, ja, so nach dem Motto, ne, ob man, ich will nicht sagen, ab einem gewissen Alter zu alt ist für eine Ausbildung oder so, aber das war dann auch so die Frage, ne, ob mir das auch so schwer gefallen ist mit dem Lernen, da hatten wir auch drüber geredet.
Ja.
Und ich sag halt auch immer, ne, man ist generell ja nie, also ist meine Meinung, ich hatte das tatsächlich mit einer Freundin auch schon mal das Thema, die auch was ganz Branchenfremdes macht und da auch nicht so happy war und dann auch überlegt hat, nochmal was anderes zu machen. Und ich habe dann auch gesagt, ne, ich finde, man ist halt nie zu alt, eine Ausbildung zu machen oder nochmal was anderes zu machen. Also ich finde halt immer wichtig ist, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass irgendwie immer weitergeht. Und ich meine, klar, jetzt ist das natürlich auch manchmal, ne, oder oft wahrscheinlich eine finanzielle Frage. So ein Ausbildungsgehalt ist ja nicht zu vergleichen mit einem normalen Gehalt, wenn man schon im Job ist und so. Aber ja, wenn es da so Möglichkeiten gibt, wie hier zum Beispiel berufsbegleitend, finde ich, ist das überhaupt nicht an ein Alter gebunden. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich hatte ja auch zwei in der Klasse, die jenseits der 50 waren, und die haben das auch prima gemeistert. Also warum nicht, ne? Also
das erfordert halt, wenn man jetzt wirklich sagt, man macht so eine komplette Ausbildung Vollzeit, das ist nicht, erfordert natürlich schon gewisse Rücklage, würde ich mal behaupten. Und
genau.
Also finanzielle Art, aber auch eine ganze Menge Mut, definitiv, würde ich auch mal sagen. Weil man begibt sich ja dann komplett in ein neues Fahrwasser, wobei man ja sagen muss, die Berufschancen sind ja nicht schlecht. Ich glaube, keiner, der eine landwirtschaftliche Ausbildung hat, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, braucht sich nachher darüber Sorgen machen, ob er einen Job findet oder nicht. Aber trotzdem braucht das, glaube ich, eine ganze Menge Mut, nochmal dann komplett eine neue, egal in welcher Branche, eine neue Ausbildung zu machen.
Absolut, ja.
Ja, das ist doch schön, Carina. Und dann vor allen Dingen, dass du noch so viele Gratulationen gekriegt hast, das freut mich für dich. Du hast es dir auch ja wirklich verdient nach 2 Jahren. Ich kann da wirklich nur noch den Hut vorziehen, dass man das durchzieht.
Wo ein Wille, da ein Weg, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Also definitiv. Sonst hätte man das auch, glaube ich, nicht so geschafft, 2 Jahre nebenher. Ja, hast du denn sonst noch irgendwelche Rückmeldungen gekriegt oder andere Anmerkungen oder was anderes noch zu erzählen, was dir passiert ist oder so?
Nö, ich hatte nur tatsächlich auch eine längere Unterhaltung mit einem Follower, der mich nach Ersatzteilen oder Verschleißteilen vielmehr gefragt hatte, ob wir die Original hätten. Da ging es jetzt, glaube ich, in dem Fall um die Zinken von der Kreiselegge. Und da hatte ich ihm dann auch gesagt, dass wir da eure halt ja wieder draufgeschraubt haben und nicht im Zubehör gekauft haben. Und da ja, gab es auch so ein bisschen Austausch. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch mal interessant sein könnte, ob ihr da nicht einen netten Kollegen habt, mit dem wir uns vielleicht einfach mal über Verschleißteile unterhalten könnten. Weil das ist ja auch so ein Thema, habe ich ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder ob ich es zu dir bei den Werksführungen gesagt habe. Ja, es ist ja oft das Thema, ne, oder man sagt ja immer so schön, wer billig kauft, kauft zweimal. Und wenn man eben so eine Werksführung bei Lemken zum Beispiel jetzt mal gemacht hat, dann sieht man auch, ja, was da alles für eine Arbeit und für Know-how auch in den Verschleißteilen eben drin steckt, ne? Und das wäre vielleicht auch für die Zuhörer mal ganz interessant. Vielleicht kannst du da mal überlegen, ob wir da einen Kollegen finden, der sich mit uns hier darüber austauschen möchte.
Also an der Stelle da nochmal natürlich danke für das Feedback. Ja, vielleicht können die Zuhörer sich auch nochmal melden, welche Themen da vielleicht besonders interessant sind. Natürlich haben wir eine Menge Leute, die in Frage kommen. Wir haben natürlich dann einmal die Entwickler, die Wertstoffleute, sag ich mal, die Prüfer, die gucken, worauf muss man Wert legen, wie kann man das testen, dass das auch wirklich die gewünschte Härte hat beispielsweise oder die gewünschte Verschleißfestigkeit. Wir haben welche aus dem Vertrieb, und aber mit Sicherheit würden wir da jemanden finden. je nachdem, was halt gewünscht ist. Oder vielleicht dann auch Stück für Stück alle mal der Reihe nach.
Ja.
Ja, da sehe ich eigentlich kein Problem. Jetzt aber nochmal eine Frage, Carina. Du hast gerade gesagt, ihr müsstet die Zinken an eure Kreiselecke schrauben.
Ja,
aber,
wir haben noch die alte. Ja. Wir haben ja die kleine 3 Meter, genau, vor der Setzmaschine. Und da ist das noch das alte System, genau. Und bei der neuen haben wir das Schnellwechselsystem.
Ja, also genau. Okay. Das wollte ich an der Stelle nochmal positiv hervorheben.
Ist dir gelungen, Johannes. Ja.
Hat mich schon die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt, einfach mal drauf einzugehen.
Ja.
Nee, weil bei so einer 6-Meter-Maschine ist das ja auch schon sinnvoll, wenn man die schnell wechseln kann.
Absolut, absolut. Wobei wir mussten sie ja auch noch nicht wechseln. Also so lange haben wir sie ja noch nicht im Betrieb. Da kann ich vielleicht dann mal zu berichten, wenn es dann soweit ist und die getauscht werden müssen.
Dann machst du so ein schönes Zeitraffer-Video. Genau. Weil der Vorteil ist ja auch bei der Klappermaschine, du brauchst ja nirgendwo drunter kriechen. Du kannst halt ja im eingeklappten Zustand machen. Da kannst du auch schön filmen dann, Carina. Also ich freue mich schon, wenn die Zinken dann verschlissen sind. Erstmal wollte dann ja neue Verschleißteile kaufen.
Ich nicht.
Und dann auch noch auf der Zeitraffer-Video. Ja, apropos Maschinen. Wir haben ja bald DLG-Feldteile, da machen wir ja auch noch was, Carina, ne?
Ja.
Dementsprechend. Und wir haben da ja auch eine Menge Maschinen von Lemken vor Ort. Also an der Stelle nochmal Werbung in eigener Sache oder ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja bei den DLG-Feldtagen im Freigelände vertreten, wie immer mit unserem Messeauflieger am Stand D115, wobei ich mich immer frage, in allen Werbungen steht ja immer der Stand drin.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie auf eine Standnummer geguckt, Johannes.
Ich auch, aber ich sag das ja auch immer, oder wir schreiben das ja auch überall drauf auf die Bewerbung. Und gerade wo ich hier das sehe, habe ich gedacht, eigentlich interessiert die Standnummer.
Da, wo es blau ist, man wird es finden. Also,
wir haben immer unsere hohen Lemken-Fahnen da stehen. Man kann das immer vom sehr weiten sehen. Guter Hinweis, Carina. Und wir haben ja da eine Hacke, einen Düngerstreuer, unseren neuen Striegel, den Tulit, wofür man übrigens immer noch Vorführfahrten buchen kann, wenn man denn noch Bestände hat, die auch gestriegelt werden können. Dann haben wir unsere Solitär DT mit Doppelbehälter, unseren Coralin in der Heckhydraulik. Und dann haben wir natürlich auch noch Justus vor Ort dann auch da.
Justus, die Maschine. Nicht zu vergessen.
Ja, Justus und ich sind also die ganze Zeit vor Ort. Also wer mal ein bisschen sprechen will oder sich austauschen will, der ist also herzlich eingeladen, mit uns zu sprechen oder mit den Gebietsverkaufsleitern aus den Regionen. Also wir sind da vor Ort die ganzen 3 Tage und wir machen da die Vorführung und kommt gerne vorbei.
Ja, sehr schön. Und, da sehen wir uns ja auch.
Ja, wir sehen uns ja sowieso dann, Carina, hoffe ich mal.
Richtig. Und sprechen uns.
Ja, dann auch noch, ja. Ja, dann würde ich sagen, Carina, lass uns doch mal jetzt den Gast dazu holen, oder?
Würde ich auch sagen.
So, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast zusammen und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir sitzen hier mit Jonathan, bekannt auch als Jonathan Agrar, 28 Jahre alt, aus dem Alb-Donau-Kreis, also aus dem schönen Baden-Württemberg, aus dem schwäbischen Ländle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das hört man gleich auch an der Stimme. Als Kind schon immer auf dem Traktor unterwegs, mit 8 Jahren dann schon selbst hinter dem Steuer gesessen. Sein größter Wunsch war es immer, Landwirt zu werden, aber dann hat es ihn doch erstmal in den Holzbau verschlagen. Jetzt, man sieht es auch bei dir im Hintergrund, Jonathan, du hast da ein schönes Holzgebäck hinter dir. Aber zwischendurch immer noch als Lohnunternehmer gearbeitet oder im Lohnunternehmen gearbeitet, unter anderem auch in Rumänien und mittlerweile aber dein Hobby zum Beruf gemacht. Du bist jetzt Landwirt, machst gerade deinen Meister, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt will ich auch gar nicht mehr länger reden. Schön, dass du dabei bist, Jonathan.
Hallo Jonathan.
Ja, hallo ihr zwei. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und auch für die tolle Einleitung. Ihr habt also schön mein Wie alles begann im Shop durchgelesen und da einmal alles rausgenommen.
Ja, genau. Also offensichtlich schon, ja. Aber war alles denn soweit richtig?
Ja, Alb-Donau-Kreis passt nicht ganz. Das war mal vorübergehend, aber ist nicht mehr aktuell.
Also hast du deine Sachen nicht aktualisiert jetzt in deinem Online-Shop bei Wie alles begann oder wie?
Ah, ich glaube, dass es da nicht drinsteht, dass ich im Alb-Donau-Kreis wohne, das wüsste ich.
Oh, dann habe ich falsche Informationen. Ich nehme alles wieder zurück.
Alles gut.
Fake News.
Aber du wohnst doch wenn ich das immer richtig sehe, in deinen Storys auf der Schwäbischen Alb, oder?
Ja, es ist relativ mittig zwischen Stuttgart und Ulm. Aber es ist halt nicht mehr Alb-Donau-Kreis.
Ja, da weißt du mehr als ich. Du kommst auf jeden Fall von der Alb Ra, oder wie
von
heißt
der
das?
Alba. Von der Alb. Ja, die drei berühmtesten Krankheiten, Cholera, Lepra und von der Alb Ra.
Okay.
Sag mal bei uns.
Ja, das kenne ich sogar tatsächlich auch, weil ich habe ja in Stuttgart studiert, in Hohenheim. Mhm. Und deswegen kannte ich auch ein paar von der Alb Ra, die da so... Und den konnte man auch immer sehr gut an ihrer Stimme anhören, wo die herkommen. Oder
ja,
nicht an ihrer Dialekt. Stimme, sondern an ihrem Dialekt, ja.
Das heißt, ich könnte jetzt auch richtig hardcore Schwäbisch schätzen, du hättest trotzdem verstanden.
Ich glaube, ich täte das meiste auch verstanden, ja.
Ich täte war aber nicht aus dem Kreis. Oder?
Hat er doch selber gerade, du hast doch gesagt, der hätte das meiste auch verstanden, oder? Hast du doch gesagt,
ja. Ja, doch, ja.
Nee, das sagt man euch auch, krass.
Aber also, auf jeden Fall, wir hatten in Stuttgart auch so ein, ja, der war irgendwie so zwischen 70 und 80, unser Vermieter, und der kam auch einfach, hat einfach stumpf immer Schwäbisch geredet mit uns, wobei keiner von uns überhaupt auch da aus der Ecke kam. Und den, also nachher hat man es verstanden. Am Anfang musste man schon oft nochmal nachfragen, was haben die jetzt gerade gesagt? Wir haben es nicht verstanden.
Ja, das heißt bei uns aus, es geht so richtig von Ort zu Ort eigentlich mit ihren Dialekten, und es ist echt verrückt, wie unterschiedlich die dann doch sind, obwohl es immer nur ein paar Kilometer auseinander sind, wie man Wörter anders betont oder auch ganz andere Wörter verwendet und so. Ich frage mich auch immer, wo ist denn die Grenze, wenn man bei uns sagt man Wecker und nicht Brötchen oder Semmel, wo ist denn die Grenze, ab wo sagt man denn Semmel und nicht mehr Wecker, wenn man ins Bayerische umgeht? Irgendwo muss doch da mal ein Übergang sein.
Ja, das ist aber tatsächlich ist ja genauso mit Leberkäse, Weckle, LKW und dann, aber wo da genau die Grenze ist, dann mit Semmel, Brötchen. Wie heißt das bei euch, Carina, nochmal? Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Ja, hatten wir schon mal. Ich überlege auch gerade, warum überhaupt, aber bei uns heißt es einfach Brötchen. Also bei uns sagt man nicht Semmel oder irgendwas.
Naja, so viel erstmal zu den sprachlichen Barrieren. Ich denke, jeder kann uns hoffentlich jetzt verstehen. Also uns schon, vielleicht Jonathan dann nicht. Nein.
Ich bin stets bemüht.
Ja, Jonathan, vielleicht, Carina, kannst du ja mal kurz erklären, wie das jetzt dazu zustande gekommen ist, dass Jonathan jetzt hier sitzt.
Ja, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also Jonathan und ich kennen uns ja tatsächlich schon. Jonathan, jetzt war das 2018, oder?
Ja, richtig.
Ja, ne? Mhm. Weil wir beide hatten damals witzigerweise unsere erste so richtige offizielle Kooperation, wo wir beide hingereist sind, damals zu Granit, waren wir auf diesen, auf dem Granit Parts auf diesem Ersatzteilkatalog quasi als Cover drauf, wir beide zusammen mit Rahel Niedersachsen-Dirn, genau, und dann gab es die Kalender quasi, also es war damals eingeteilt, sie kommt aus dem Norden, ich war so die Mitte und Jonathan eben der Süden. Ja, und da haben wir uns kennengelernt, da waren wir noch blutige Anfänger, da war ja alles noch ganz, ganz frisch, und seitdem sind wir aber, ja, also ich würde schon sagen, dass sich da eine Freundschaft draus entwickelt hat. Also wir sind immer im regen Kontakt und sehen uns auch eigentlich, Gott sei Dank, relativ regelmäßig. Ja, und bei der letzten Podcast-Folge, als die donnerstags online kam, hat Jonathan mich abends auch angerufen und mir ein Feedback zur Podcast-Folge dagelassen. Und dann war es auch so, ach ja gut, dass wir drüber reden. Heute ist ja Donnerstag, weil ich es total vergessen habe. Ja, und dann habe ich Johannes das Feedback weitergegeben, und dann war so, warum laden wir nicht Jonathan eigentlich auch mal in den Podcast ein? Und ja, und so sitzen wir heute zusammen.
Jetzt wieder eine Frage, die jetzt mir, ihr wart also jetzt, um das jetzt mal zusammenzufassen, ihr wart zusammen also Kalender-Girls, also ihr alle.
Ja, war.
Ja, ja. Und jetzt bin ich Katalog-Girls.
Ja, aber du hast gerade auch Kalender gesagt, gab es auch einen Kalender davon? Nee. Hab
ich Kalender gesagt? Nee, Katalog.
Katalog.
Also wenn
gibt's
ich
davon auch Bilder oder so?
Ja.
Also ich habe die Kataloge noch.
Ich habe die Kataloge noch, und im Profil habe ich auch einen Post dazu, ja, weil wir durften auch damals, ich glaube 100 Stück, ne, an unsere Follower verlosen und so.
Also ich muss ja dazu sagen, ja. Als Fricke-Party war, Carina, habe ich mit der Lisa, also die jetzige Social-Media-Beauftragte von Granit Parts, oder die ist eigentlich schon seit 4, 5 Jahren, auch eine Folge aufgenommen und da hatten wir es auch genau von dem Thema und ich habe da in dem Podcast, der soll eigentlich auch diese Woche online kommen, also es wäre dann so eine richtig geile Jonathan Agrar Podcast Woche. Also wenn ihr das jetzt hört, hätte der eigentlich gestern online kommen sollen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, steht heute noch in den Sternen, aber ich habe in dem Podcast schon auch offen darüber geredet, dass unsere erste Kooperation dann im Nachhinein gesehen ein ganz schöner Flop war. Deswegen brauchen wir hier jetzt nicht so um den heißen Brei außen rum reden, weil ich habe das nämlich schon offenbart.
Oha.
Also du kannst jetzt auch, ich glaube, das ist auch für Fricke oder beziehungsweise Granitparts in Ordnung ist, du kannst jetzt hier gerne auch mit offenen Karten spielen. Das ging einfach in die Hose, ja. Und wir waren so enttäuscht und unsere erste Kooperation war eigentlich hardcore die Enttäuschung. Und es, ja.
Aber man hat ja auch daraus gelernt, ne? So, das muss man ja auch einfach sagen. So für die weitere Entwicklung hat man doch das ein oder andere mitgenommen.
Absolut, ja. Und ich weiß noch, wie die damals, also damals lief es noch über eine Agentur, da hatte eben Granit noch keinen eigenen Social Media Beauftragten und ich weiß nicht, wie die mich angefragt haben als Model und ich dann damals so, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so von den Maßen her so als Model durchgehe, aber an sich können wir das schon machen. Und dann haben die da meine Zugfahrt bezahlt bis da hoch und da habe ich im Hotel übernachtet, dann hat mich am nächsten Tag hat mich ein Lehrling abgeholt und ich dachte, Alter, was passiert hier? Also ich bin so nicht damit zurechtgekommen. Weil das war also einfach zu viel für mich. So, du hast einfach noch nie erlebt, eine Firma schickt einen Mitarbeiter, um dich abzuholen. Ich denke so, Alter, übel.
Ja, das hört sich doch schön an, die alten Zeiten. Aber ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her. Trotzdem interessieren mich noch die Bilder. Also ihr könnt die gerne nochmal als Bezugnahme dann am Donnerstag bitte nochmal da verlinken. Und mich auch da verlinken.
Gerne.
Such mich raus.
Ja, ich hatte damals 5000 Abonnenten, also es war echt noch relativ.
Und ich noch viel weniger. Ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich, glaube ich, gerade so, also du warst für mich schon groß, da ich dachte so, boah, der Jonathan, der hat, doch, du hattest mehr als ich. Ich hatte, glaube ich,
auch
so die 1000 oder so, genau. Sie hatte schon mehr, aber wir beide und ich war auf jeden Fall die wenigsten hatte. Ich weiß nicht, ob ich glaube, habe gerade so an den 1000 gekratzt oder so. Okay. Was ja auch schon trotzdem, ne, irgendwie viel war so, also für einen, aber ja, wenn man da mal so zurückdenkt, spannend.
Ja, echt so, ohne Witz. Ich dachte damals auch, ey, bei 5000 Abonnenten, was wollen die denn von mir? Aber
ja, heutzutage seid ihr ja beide in anderen Sphären unterwegs, glaube ich. Ne? Vielleicht mit ein paar Nullen hinten dran jetzt, die ihr jetzt habt. Aber das ist ja auch heute, soll das ja eigentlich gar nicht das Thema sein. Wir hatten ja das Thema wieder sozusagen berufsfremd in der Landwirtschaft. Wie war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, worüber haben wir gerade gesprochen, als Jonathan, was war nochmal das Feedback?
Naja, generell so also die Leute, die nicht den direkten Werdegang haben, weil sie auf einem Betrieb geboren sind, was Justus beispielsweise auch erzählt hat. Und bei Jonathan ist es ja auch ähnlich.
Ja, stimmt, das war ja genau. Und deswegen, wolltest du ja nochmal was dazu sagen, Jonathan, ne? Deswegen, wir können erstmal grundsätzlich darüber sprechen. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, was du alles so gemacht hast. Zumindest habe ich das versucht. Aber ich glaube, aus erster Hand ist es immer noch mal am besten, oder? Wenn du dich noch mal kurz einmal vorstellst, was du so gemacht hast, was du gerade so machst und dann entwickelt sich, würde ich sagen, das Gespräch entwickelt sich einfach in irgendeine Richtung.
Ja, also dann machen wir einmal, wie alles begann, noch ein bisschen ausführlicher. Also Realschulabschluss gemacht, Radamende Note geschrieben, also wirklich, ich war richtig schlecht in der Schule. Da habe ich ein Praktikum gemacht als Zimmermann und als Anlagenmechaniker für Solar-, Heizungs- und Klimatechnik, also umgangssprachlich Gas, Wasser, Scheiße. Und wollte eigentlich lieber Zimmerer lernen, aber die hatten schon Lehrling, deswegen habe ich angefangen, Gas, Wasser, Scheiße zu lernen. Hat mir dann gar nicht gefallen und habe dann aber im kommenden Jahr dann bei dem Betrieb, wo ich mein Praktikum gemacht habe, eben dann doch die Lehrstelle bekommen für den Beruf, also Ausbildungsberuf Zimmermann. Mein Bruder hat im gleichen Betrieb gelernt und war da auch als Geselle dann noch Mitarbeiter und ist ja auch heute noch als Meister dort Mitarbeiter. Ja, und dann habe ich Zimmermann gelernt, wollte eigentlich aber immer Bauer werden, aber eben mit dem Struggle, dass wir halt keinen eigenen Betrieb haben. Und war dann halt auch von meinem Vater immer so, ja komm, was willst du mit der Landwirtlehre, bringt dir doch nichts, wir haben doch keinen Betrieb. Und nach der Zimmererlehre war es dann wieder Thema und wollte ich wieder Landwirt lernen und dann war aber irgendwie so, ja, jetzt bist du Geselle, jetzt verdienst du da mal dein Geld und jetzt hast du schon eine Ausbildung und dann dachte ich, ja komm, passt so. Und dann ach, irgendwie habe ich mich immer so im Kreis gedreht und irgendwie kam das mit dem Landwirt immer und immer wieder. Dann war ich danach bei einem Lohnerfest angestellt und für ein Jahr nur und es war dann auch so den ganzen Tag nur auf dem Bulldog sitzen und gar keine Tiere mehr. Dachte ich, oh, ist irgendwie auch nicht so das für mich. Dann war wieder Thema Landwirt und dann habe ich ein Angebot bekommen von der Stadt Münzingen, also im Bauhof, dass ich da, da habe ich eigentlich einen richtig guten, entspannten Job gehabt, also richtig frei für mich, wo ich mir frei einteilen konnte. Und dann habe ich das gemacht und nach 2 Jahren habe ich gesagt, so jetzt oder nie, also du hast keine Frau, keine Kinder, keine Schulden, die du abbezahlen musst, jetzt machst du die Ausbildung, jetzt kannst du noch, jetzt bist du noch frei und so habe ich es gemacht und verkürzt auf 2 Jahre durchgezogen, Gesellenbrief mit 1,7, glaube ich. Und ja, und dann
auch auf dem Beispiel. Da kann ich dir die Hand geben,
Jonathan. Hast du auch 1,7?
Ja.
Ja. Ja, genau, so viel zu meinem Werdegang. Und jetzt eben war dann nach der Ausbildung oder während der Ausbildung immer Thema, dass ich einen Demeterbetrieb übernehmen kann mit 40 Milchkühen bei Aalen. Und das war dann auch lang Thema. Aber du hast ja auch in der Einleitung gesagt, Johannes, Strohpressen in Rumänien. Ich habe meinen Shop nebenher und meine Stickmaschine. Ach, und bin halt dann doch irgendwie so dieses freie Leben gewöhnt, ohne jedes Wochenende immer in den Stall zu müssen. Also ich schaffe trotzdem jeden Samstag und jeden Sonntag, so ist es nicht. Aber man kann sich's halt doch freier einteilen, wenn man eben nicht die Kühe im Stall stehen hat und die komplette Verantwortung dafür hat. Und da habe ich mich dagegen entschieden und habe dann eigentlich auch durch Zufall auf dem Cannstatter Wasen, auf dem Fest vom Bereichsleiter Landwirtschaft. Halt immer so ist, ne? Ja, ist so. Ich laufe so übers Fest, so während dem landwirtschaftlichen Hauptfest und da spricht mich einer an, sagt, hey, ich kenne dich von Instagram, ich arbeite in Marbach, wenn du mal Fragen hast, melde dich gern, gib mir die Karte. Und ich denke mir so, Alter, was will ich denn in Marbach? Ich bin doch kein Pferdegirl. Und dann wurde es, aber während der Zeit habe ich gerade den Stall in Aalen für 2 Wochen gemacht und habe in den 2 Wochen gemerkt, dass ich eigentlich alles andere wieder aufhören kann, was ich mache, wenn ich diesen Betrieb übernehme. Und dann ist so dieses Marbach dann doch immer so wieder in meinem Kopf so aufgetaucht. Und dann irgendwann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, ich würde mal vorbeikommen, ich habe ein paar Fragen. Ja, und dann Stelle war dann ausgeschrieben, habe ich mich drauf beworben, dann hier in dem Raum Bewerbungsgespräch gehabt und dann, ja, jetzt bin ich hier.
Und Marbach, jetzt erklär nochmal bitte für die Zuhörer, ich meine, ich kenne das, weil ich auch in Stuttgart studiert habe, hat man das schon mal gehört, aber erklär nochmal den anderen Zuhörern aus ganz Deutschland, was ist denn jetzt genau Marbach?
Also Marbach ist das Haupt- und Landgestüt Marbach. Es gibt in Deutschland, boah, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht auswendig, ich glaube 10 Gestüte. Und ist ein Staatsbetrieb, wir machen hier insgesamt 960 Hektar Land und haben 550 Pferde und ich bin hier jetzt als Landwirt angestellt in der Außenwirtschaft. Also ich reite hier nicht und putze auch keine Pferde und mische auch nicht, sondern ich mache, wobei immer mal wieder müssen wir als Landwirt auch ein bisschen aushelfen, wenn wir die Laufstelle mischen und so. Aber prinzipiell bin ich eben in einem von den 3 Standorten in Marbach, hier ist schwerpunktmäßig Grünland, hier mache ich Außenwirtschaft und alles, was eben mit Technik zu tun hat, mit Traktoren.
Also das heißt, wenn ihr das ganze Land da jetzt habt, die 900 Hektar, ihr macht dann auch Futterproduktion für die ganzen Pferde oder ist das auch dann Marktfruchtbau, sag ich mal, irgendwie, dass ihr auch Zuckerrüben anbaut oder so oder wirklich nur dann Hafer für die Pferde beispielsweise und Gras hauptsächlich dann oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir machen knapp 400 Hektar Heu jedes Jahr und das ist natürlich hier für die Umgebung ist natürlich schon ein außerordentlich großer Betrieb. Ja. Das sind 260 Hektar Acker. Aber weil es eben ein Staatsbetrieb ist, ist es vorletztes Jahr umgestellt worden auf Bio. Also wir sind gerade in der Umstellungsphase. Und dementsprechend hat man eben auch die Fruchtfolge verändert oder angepasst, sage ich jetzt mal. Und jetzt muss man natürlich erstmal die Äcker so ein bisschen an das Bio anpassen. Jetzt haben wir hier viel Mischungen. Luzerne steht jetzt hier auf den Äckern bei uns in Marbach und damit macht man jetzt Siloballen und jetzt muss man auch erstmal diese Silofütterung hier in den Ställen etablieren und so. Und Marktfruchtbau ist jetzt gar nicht mehr so großes Thema. Also
ja.
Ich weiß aus den alten Zeiten, dass man auch Raps und so angebaut hat, aber für Zuckerrüben sind unsere Böden hier natürlich viel zu schlecht. Also wir haben, wir können hier jetzt nicht auf 30 Zentimeter tief pflügen, dann kratzen wir nur noch, man sagt bei uns so schön, am Teufel seiner Hirnschale entlang. Ja, genau.
Auch schön. Ja, das heißt aber auf dem Betrieb, wo du jetzt bist, das ist ein reines Gestüt, da gibt's nur die Pferde und die Leute, die dir vielleicht auch bei Instagram folgen, so wie ich, du hast ja doch das ein oder andere Mal schon auch, bist ja auch im Kuhstall unterwegs, das ist aber nicht auf dem Gestüt.
Nee, das Gestüt hat keine Kühe mehr, aber es war früher, hatten die, glaube ich, von Hähne, Hengste, Bullen, ich glaube, also Schafböcke und so auch. Mhm. Also ich glaube, dass es aus der Zeit kommt, wo man sich halt als Landwirt noch nicht selber einen Bulle oder einen Hengst leisten konnte und dieses mit diesem Sperma auch einfach noch nicht so ja. Thema war. Und dann war eben auch diese ganze Zucht und diese Weiterzüchtung von den verschiedenen Tieren eben Landesebene, weil der Bauer, der 3 Kühe im Stall hat, kann ja nicht mit den 3 Kühen jetzt noch einen Bulle mitverhalten. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Und heutzutage, klar, durch das Sperma und so ist es natürlich anders. Deswegen hat man hier jetzt im Gestüt auch ausschließlich nur noch Pferde, außer für ein paar Flächen, die schwer erreichbar sind oder nicht bewirtschaftbar sind oder eben für die Pferde zu steil, hat man jetzt Pensionsrinder. Und das finde ich dann immer ganz nett, wenn man doch immer mal wieder zwischendrin auch bei den Kühen ist, weil ich bin dann doch mehr der Kuhmensch als der Pferdemensch.
Kannst du reiten?
Ja, tatsächlich, wir hatten mal Pferde.
Ja. Da liegt es ja gar nicht so fern.
nee, das passt schon. Ich mag die Pferde schon auch, das sind so edle Tiere und irgendwie, ach, die stinken nicht und sind auch irgendwie nicht so dreckig und die sind irgendwie einfach.
Wenn das jetzt alle Vorteile der Pferde sind, dann Hut ab, Jonas.
Also Deckungsbeitrag in der Meisterschule für ein Pferd rechnen würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, aber ich denke mir immer, ich amüsiere mich ja schon so ein bisschen über die Pferdegirls hier, weil die halt schon so übel pferdevernarrt sind und weil es halt für die meisten nichts anderes gibt, aber realistisch gesehen ist halt für die das Pferd das, was für mich der Traktor ist. Nur der große Unterschied, wo ich immer denke, ist, Pferd trägst halt einen Haufen Geld raus und musst halt jeden Tag danach gucken. Und beim Traktorfahren, zumindest in meiner Position, verdient man damit Geld und den Winter überstellst du halt in die Halle und holst im Frühjahr wieder raus. Also einfach unkomplizierter und auch lukrativer, so gesehen.
Aber jetzt nochmal eine Frage noch, aber jetzt mit den Pferden. Ist das denn, wenn das jetzt ein Landesgestüt ist, weil welchen Vorteil hat denn jetzt das Land Baden-Württemberg davon, dass man 500 Pferde hat? Also sind das dann Pensionspferde oder sind das irgendwelche Pferde, die extra gezüchtet werden, womit dann das Land nachher Geld verdienen will, bei irgendwelchen Auktionen oder wie, was passiert denn mit den ganzen Pferden?
Also es ist tatsächlich wild gemischt hier. Also es kommt natürlich früher aus der Zeit, als man mit den Pferden natürlich auch noch als Tieren, also vorm Pflug oder so gearbeitet hat und eben auch wegen der Zucht. Aber heutzutage ist es so, dass wir hier teilweise Pensionspferde haben. Also kannst du dein Pferd hier ganz normal einstellen. Dann gibt es zum Beispiel auch ein Deckzentrum oder eine Besamungsstation, sagt man bei uns, wo man dann die Stuten bringen kann und die werden dann hier eben mit dem Sperma oder direkt auch mit Natursprung, mit den Hengsten, die das Gestüt selber besitzt, dann eben gedeckt. Und dann gibt es aber auch eine eigene Zucht. Also es gibt einen Fahrstall, es gibt ein Reitkommando und dann gibt es die verschiedenen Aufzuchtstationen, Hengstaufzucht, Stutenaufzucht und ein Großteil der Pferde wird dann eben eingeritten oder eben fürs Fahren hergenommen und wird dann aber auch verkauft. Also es war jetzt erst Auktion vor 3 Wochen hier, da wurden dann 14 Pferde versteigert und das ist natürlich schon auch eine Einnahmequelle. Also man züchtet hier schon und reitet dann die Pferde ein, also wie jedes private Gestüt das so gesehen auch macht. Und das, wir haben die Landesreitschule hier auch und da können dann die Kinder in den Ferien auch kommen und da eben Reitkurse machen. Also es ist schon, es gibt schon viele verschiedene Stationen hier eigentlich, wo schon auch das Geld verdient wird mit den Pferden.
Ja, und also hast du noch Zeit für Hobbys, Jonathan? Und wenn ja, wenn ich das so mitbekomme, dreht sich da ja eigentlich auch immer alles um Landwirtschaft, ne? Also du bist ja auch auf anderen Betrieben irgendwie noch so unterwegs.
Ja, also wir hatten es ja bei uns im Podcast auch schon mal darum, dass ob wir überhaupt auch außerlandwirtschaftliche Hobbys haben können als Landwirt. Und ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist. Also ich meine, ich fahre Ski, ich fahre Fahrrad, ich mache Langlauf, ich spiele Klavier, das können wir jetzt schon alles so als Hobbys, sag ich mal, betiteln, aber es ist ja jetzt nicht so was, was man halt so richtig intensiv und ausgiebig macht. Ich meine, 2-3 Skitage im Jahr und so viel Schnee, wie es auf der Alp hat, halt noch ein paar Tage Langlauf im Jahr, ist jetzt nicht das Wilde, aber so denke ich eigentlich mein Jonathan Agrar und mein Social Media und alles, was damit inzwischen zusammenhängt, eigentlich mein Hobby. Also ich bin hier im Gestüt nur auf 60% angestellt, weil ich im Winter ja nur auf der Meisterschule bin und schaffe im Sommer 100%, aber meine ganze Freizeit ist eigentlich dann Shop oder ich fahre dann eben, ich fahre noch bei 2 Bauern und bei 2 Lohnunternehmern und es ist schon so, wenn ich jetzt auf dem Bulldog sitze, dann mache ich das als allererstes Mal aus Spaß, weil es mir einfach schon immer Bock gemacht hat. Der zweite Aspekt ist, dass ich denke, okay, ich kann da meinen Content machen und vor allem in Rumänien oder so hast du dann halt auch einfach mal Content, den jetzt nicht jeder hat. Und das dritte ist dann eigentlich erstmal so, ach ja, verdienst ja nebenher dann auch noch so ein bisschen dein Geld dazu. Weil ich ja jetzt mit der 60%-Stelle in Marbach, würde ich jetzt keine Familie ernähren können. Aber eben, weil ich noch so viel anderes nebenher mache, funktioniert es dann im Großen und Ganzen trotzdem. Und auch mit dem Arbeitszeiten hier im Gestüt bin ich dann doch recht flexibel. Also da ist mein Chef auch wirklich sehr umgänglich. Oder wir, ich sage immer, es ist ein Geben und Nehmen. Wenn er einen braucht, der abends länger fährt, dann bin in der Regel ich das. Und wenn ich jetzt aber heute komme und sage, du, ich sollte morgen gehen, dann funktioniert das in der Regel auch.
Seid ihr mehrere Landwirte da auf dem Gestüt?
Ja, 14 Stück.
Okay.
Ja, aber eben auf drei Standorte verteilt. Also in St. Johann drüben sind es 4 oder 5. Und die machen eben den Ackerbau und wir in Marbach sind auch 4 und ja, und dann halt noch so ein paar Teilzeitstellen und so.
Also das ist ja eine andere Welt irgendwie, finde ich, mit diesem, mit so einem Gestüt. Das ist anders als auf einem normalen Betrieb. Aber gut, ist natürlich auch nicht ein normaler Betrieb.
Ja, ist ja ein Staatsbetrieb, ja.
Nee, nicht nur, weil es ein Staatsbetrieb ist, sondern weil es halt auch ein Gestüt ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das deswegen nochmal anders ist, aber hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Aber was ich auch sehr spannend finde, ist, du hast jetzt schon öfters gesagt, oder ich habe es ja auch schon gesagt, was hast du denn in Rumänien gemacht, Jonathan? Beziehungsweise.
Ja, Rumänien ist Strohpressen und wenn alles gut läuft, darf ich dieses Jahr auch wieder gehen. Und das war oft, also ich werde oft irgendwo angesprochen, so, fahrt ihr das ganze Stroh von Rumänien bis nach Deutschland? Nein, natürlich nicht. Also bisher war Rumänien über einen Konzern aus der Schweiz, die heißt Clariant, und die haben in Rumänien aus dem Stroh Ethanol hergestellt. Und dann haben die das eben öffentlich ausgeschrieben, so und so viel Hektar, und die brauchen, ich glaube, 500.000 Ballen Stroh im Jahr. Und dann konnte man sich da eben als Unternehmer bewerben und mein Lohner, bei dem ich halt so nebenher immer mal wieder fahre, hat sich da eben mit 2 Ballenpressen drauf beworben und dann waren wir da zu 5 unten, 2 Ballenpressen, 2 Traktoren zum Stapeln und einer so ein bisschen Springer und LKW-Fahrer und dann kommen da unten die Speditionen, sammeln oder fahren auf den Acker, wir laden denen das Stroh auf und damit ist unser Part beendet.
Mhm. Wie lange seid ihr dann in Rumänien?
Also letztes Jahr ist ausgefallen, aber davor waren wir 6 Wochen unten. Und dann halt immer in 2 Wochen Blöcken.
Wie weit ist das? Also verladet ihr dann alles auf den Tieflader und dann ab da runter oder wie?
Wir haben tatsächlich überlegt, per Achse mal runterzufahren mit dem 60er Fendt.
War nämlich gerade mein Gedanke.
Aber 1800 Kilometer halt. Und wir waren dann schon auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, ab der ungarischen Grenze willst du eigentlich nachts nicht mehr anhalten und irgendwo hinstehen und schlafen, weil du weißt halt echt nicht, wie die Leute da unten so drauf sind. Das heißt, wenn du mal in Rumänien bist, dann musst du halt am Stück durchfahren. Und ich glaube, wir wären dann schon so auf 48 Stunden gekommen und haben dann auch gesagt, das wäre dann doch zu stramm. Mhm. Und dann haben wir eben alles auf den Tieflader aufgeladen und runtergefahren. Aber man muss tatsächlich sagen, vielleicht auch ein bisschen von den Vorurteilen her, wie man die Rumänen, die ja schon manchmal hier so ein bisschen Spitzbuben sind hier in Deutschland, muss man da aufpassen, dass man nicht zu viele Vorurteile mit da runter nimmt, weil da unten ist es eigentlich viel zivilisierter, als man denkt. Also wir haben im zweiten Jahr nachts vorm Wohncontainer Strohballen aufgestellt und haben nachts einfach im Freien auf dem Stroh geschlafen. Und da musste man jetzt nicht Angst haben, dass man da nachts von Wilden überfallen wird oder so. Also es ist nicht so schlimm, wie man denkt.
Wo wart ihr denn in Rumänien dann unterwegs?
Das war relativ südlich, also südlich von Pitești. Und das ist so südlich von diesem, das ist ein relativ großes Gebirge, ich kann jetzt nicht sagen, wie es heißt.
Karpaten.
Sind es die Karpaten? Wenn es so ist, dann ja. Karpaten. Ja, genau.
Weil ich war nämlich, als ich Ernthelfer in Rumänien war, war ich ja westlich, da in Timișoara, in der Nähe von Timișoara, das ist ja südwestlich in Rumänien, nämlich westlich von den Karpaten, haben wir immer gesagt. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, weil ich glaube, das ist ja auch das bekannteste Gebirge in Rumänien, was man so kennt.
Ja.
Ist auch egal. Aber ja, kauft ihr dann das Stroh? Aber muss sich dein Lohnunternehmer auch darum kümmern, das Stroh dann da zusammenzukaufen? Oder kriegt ihr das von dem Schweizer Konzern gesagt, wo ihr dann hinfahren müsst?
Das macht der Schweizer Konzern. Also die haben das, die schätzen es mit den Bauern. Also bisher haben die halt alles hingehäckselt und dann hat man da extra Tablets bekommen mit einer App.
Ja.
Agrarmonitor lief das damals. Und dann können die Mähdrescherfahrer kriegen dann auch die Tablets und die tragen dann ein, okay, ich habe den Acker jetzt fertig gedroschen und dann steht eben bei uns drin, okay, los, ihr könnt jetzt lostigern. Und da unten ist jetzt halt alles, ja, du hast halt 100 Hektar, fährst über den Grasweg, hast wieder 100 Hektar, fährst über den Grasweg, hast wieder 100 Hektar. Und da kannst du auch direkt einen Mähdrescher hinterherfahren, da ist eh alles so trocken. Da schneidet man ohne Messer und man lässt einfach das Zeug durch die Ballenpresse durch und fertig. Da kannst du auch mal 1000 Ballen am Tag mit einer Presse machen. Das ist schon eine andere Liga als bei uns.
Ja, das glaube ich.
Und vor allem bei uns in Süddeutschland ist ja schon nochmal richtig hart. Also wir haben ja Flächen hier bei meinem Bauer mit 15 oder 20 Ar. Also das ist ja der Witz mit Anlauf eigentlich.
Der Witz mit Anlauf.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Da sind dann alles so junge Kerle wie du oder Studenten oder sind dann auch Ältere dabei oder wie ist das dann so? Oder werden dafür extra Leute gesucht? Oder sind das alles Festangestellte?
Nee, also ich habe das schon, nee, also außer der Chef ist da niemand festangestellt. Ich habe es schon vorletztes Jahr auch mal so ein bisschen verbreitet bei mir auf Instagram und zwei Stück kamen auch tatsächlich wegen mir mit.
Ja.
Also das, aber auch so Kerle in meinem Alter, die halt einfach mal Bock haben, was zu erleben und einfach mal was anderes sehen wollen.
Apropos mal was anderes sehen, könntest du dir vorstellen, du bist ja ein sehr heimatverbundener Mensch. Ja. Ich liebe ja auch deine Storys, wenn du da unterwegs bist und Sonnenuntergänge oder Aufgänge filmst. Das ist ja einfach mega schön bei euch und ich weiß ja, dass du sehr heimatverbunden bist. Könntest du dir trotzdem vorstellen, dass du sagst, ich gehe mal ein Jahr nach, jetzt mal völlig egal wohin, als Beispiel meinetwegen Kanada, um mal größere Dimensionen zu sehen, größere Maschinen zu fahren, oder sagst du, nö, hier sowas, das ist mein Ausgleich, Rumänien 6 Wochen, das langt mir, dann habe ich genug gesehen, dann bin ich auch froh, wenn ich wieder heimkomme.
Boah, keine Chance, ein Jahr. Also ich war ja auch nicht 6 Wochen in Rumänien, ich war nur 2 und die haben mir Vollgas gereicht. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr schnell Heimweh, weil ich mich daheim ganz arg wohlfühle. Es ist schon auch mal die Überlegung, mal vielleicht nach Australien zu gehen, weil es eben gerade passen würde, wenn bei denen Sommer ist, ist bei uns Winter. Aber boah, ich glaube, 6 Wochen wäre dann auch absolute Grenze. Ich glaube, länger wird überhaupt gar nicht funktionieren, weil wie du sagst, ich bin extrem heimatverbunden und inzwischen halt auch in so viele Sachen so rein verflochten, dass einfach mal so ein Jahr alles nicht mehr zu machen gar nicht funktionieren würde. Schwer umsetzbar, glaube ich, mit meinem Leben, so wie ich es bisher gestaltet habe.
Ja, natürlich, aber wenn du jetzt schon sagst, du bist ja schon in Rumänien unterwegs und so, das ist ja schon mal viel mehr, als die meisten so gesehen haben, würde ich mal behaupten, oder? Also, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man jetzt mal mehrere Wochen am Stück nach Australien geht oder Kanada oder so, das ist schon noch ein Unterschied, glaube ich.
Ja, also ich glaube, wenn du halt mal so wirklich weg bist und auch so wirklich da eine Zeit lang lebst und mal so eine ganze Ernte mitmachst, ist natürlich schon anders wie hier, wir fliegen runter oder wir sind letztes Mal mit dem Auto runtergeflogen, sind da 2 Wochen und fahren wieder heim. Also es ist halt wie so ein Kurzurlaub, so ein kurzer Trip. Ich meine, Urlaub natürlich, ist natürlich kein Urlaub, da unten zu sein.
Aber siehst du das denn selber als Arbeit oder siehst du das eher so als Urlaub mit Anführungszeichen? Also ist das für dich Entspannung oder sagst du, boah, jetzt 2 Wochen Vollgas Stress oder sagst du, ich habe richtig Bock darauf, das war auch stressig, aber irgendwie ist das auch Erholung?
Erholung ist eigentlich nicht. Also wir sind ja schon teilweise dann auch 20 Stunden am Tag unterwegs. Also es ist jetzt nicht zu viel Schlaf. Du kannst da unten teilweise die ganze Nacht durchpressen. Das ist rein theoretisch gar kein Problem. Aber packst halt nicht. Kannst ja nicht jede Nacht nur 4 Stunden pennen. Also es funktioniert überhaupt gar nicht. Aber so an sich geht eigentlich der meiste Urlaub, den ich mir jetzt hier im Geschäft nehme, eigentlich immer fürs Fahren drauf. Und deswegen ist Fahren für mich eigentlich, es ist keine Arbeit. Sobald ich auf dem Bulldog sitze, weiß nicht, fühle ich mich irgendwie wohl. Ich habe mein Radio, ich habe meine Klimaanlage, ich habe meine Getränke und bei mir ist es oft so, ich fahre los und denke so, okay, jetzt fangen wir an und 10 Stunden später habe ich immer noch so das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen und so ich komme gerade erst rein und jetzt geht's so richtig los und das ändert sich irgendwie nie. Also ich bin für immer, wenn ich auf dem Bulldog sitze, bin ich immer gerade erst am Anfang und habe noch übel Bock.
Ja, beste Voraussetzung.
Ja.
Ja, sage ich ja auch immer, das ist so schade, dass Jonathan so weit weg ist, weil das Thema hatten wir beide auch schon so oft. Und das habe ich ja auch hier im Podcast schon öfter erwähnt. Hier ist es wirklich ein Problem, Fahrer zu finden, die auch so Bock haben. Und du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, Jonathan, ne, bei euch gibt's mehr Leute, die Bock haben wie Traktoren, die am Ende bewegt werden, so ungefähr. Ja.
Ist so. Ist dann auch eher bei uns das Problem, dass halt viele Bauern halt sagen, okay, wir wollen halt es nicht zahlen, weil sich das nicht lohnt oder wir zahlen nur wenig oder gar nichts eben. Oder auch vielmehr noch das Thema, dass man auch nicht jeden fahren lassen will. Also deswegen auch, du kannst hier nicht so eine Vermittlung aufmachen und sagen, hier, ich schick den mal zu dem Bauern und den zu dem. Jeder hat ja auch so seine Ansprüche an seine Fahrer. Du kannst halt auch nicht jeden alles machen lassen. Und dann, ja, ich glaube, in Süddeutschland sind die Bauern sowieso ein bisschen schwieriger. Also ich glaube.
Meinst du?
Oh, ich habe schon so das Gefühl, bei uns sind sie schon ganz extrem kompliziert. Allein schon, wenn man hier mit der Ballenpresse unterwegs ist. Jeder hat andere Ansprüche und wow, der Ballen sieht nicht gleichmäßig aus und ach, schlag mich tot, was die da alles für Kleinigkeiten haben, wo man rummeckert. Und oh, da denkst du echt manchmal, warum tut man sich das überhaupt an?
Ja, dann müsstest du eine Arbeitsvermittlung nicht innerhalb von Süddeutschland machen, sondern du müsstest Süddeutsche, die Träger fahren wollen, nach Ostdeutschland, Norddeutschland und Westdeutschland vermitteln.
Ja, oder zu Carina nach Mitteldeutschland. Ja, ich habe mich ja schon auf ein Praktikum beworben für diesen Sommer. Ich weiß nicht,
ob
ich
abgelehnt ich hoffe, worden oder
wie? Natürlich nicht. Wo denkst du? Also wenn es mir nach ging, könnte Jonathan sofort sich ins Auto setzen und hier hinkommen. Arbeit hätte ich genug. Aber müssen wir gucken, ob es halt zeitlich passt, ne? Weil ja, wir wissen
also
ja alle
10 Tage
noch,
Praktikum wäre cool bei dir.
Ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, jederzeit gerne.
Ja.
Aber da bin ich gespannt, da komme ich auch nochmal vorbei dann.
Ach so, dann kommst du auch.
Ja. Und sonst nie, Johannes. Ja, das steht übrigens auch noch aus bei uns, Carina. Also ich habe dich jetzt echt schon so oft eingeladen. Ich glaube, ich mache es einfach irgendwann nicht mehr. Es bringt ja sowieso nichts.
Ich komme auch irgendwann noch, doch. Irgendwann, ich bin guter Dinge, dass ich das auch irgendwann mal noch schaffe, bei euch vorbeizukommen. Das will ich auch unbedingt.
Ja, am besten, wenn Frühlingsfest ist oder so. Dann ist immer ist es schön.
Boah, dieses Jahr war ich zum ersten Mal nicht. Ist ein bisschen schade. Aber übrigens heute, Johannes, kam die Einladung von Lemken. Ich weiß nicht. Hast du die geschrieben?
Nein, ich habe nur den Text geschrieben, aber ich habe da nicht abgeschickt.
Also okay. Also ich bin jetzt offiziell eingeladen bei euch an den DLG-Feldtagen. Freue mich sehr, wenn wir uns da alle sehen. Ist ja auch gar nicht mehr lang hin, sind ja nur noch 2 Wochen.
Mhm. Ja, und ich habe 2 Wochen.
Ja, 2 Wochen. Ja. Oder?
Und ich hab's jetzt vom 11. bis zum 13.
Ja, genau. Ich habe jetzt mal vorläufig Urlaub eingetragen. Wenn es regnet, bin ich am Start. Wenn gut Wetter ist, dann bin ich in der Heuernte. Die 400 Hektar, die mähen sich nicht von allein.
Dann wünsche ich mir, dass es bei euch unten regnet, aber dass wir bei den Feldtagen bitte gutes Wetter haben.
Ja, das hoffe ich auch. Ey. Ich kann mich noch einmal daran erinnern, da war das auch in Süddeutschland. Also ich glaube, das war in Bayern. Da gab es tatsächlich im Umkreis von 20 Kilometer, glaube ich, um die DLG-Feldtage nirgendwo mehr Gummistiefel zu kaufen. Ja. Weil man konnte da wirklich nur mit Gummistiefeln über das Gelände gehen.
Ach, scheiße.
Ja, es gibt auch nur das ein oder andere Extrem, habe ich das Gefühl. Also entweder ist es brüllend heiß oder du bleibst mit dem Gummistiefel im Matsch stecken. Gab es nicht auch mal, da haben die doch nachher noch Bohlen ausgelegt. Wo war das? War das irgendwo?
Ja, war das nicht da in Süddeutschland? Da haben die nachher auch überall Hackschnitzel hingekippt
du
und so.
Du hättest ja gar nicht mal laufen können.
Ne, konntest du auch nicht ohne Gummistiefel. Konnte man da nirgendwo mehr hingehen. Aber ich hoffe, also dieses Jahr ist das ja in Nordrhein-Westfalen, in unserem Heimatland, sag ich mal, von Lemken, da kann eigentlich nur gutes Wetter dann hoffentlich werden. Aber ich sag nichts zum Wetter.
Sonst eben, sei still. Echt vereinigte Hagelversicherung ist ja auch vor Ort. Kann ja nichts schief gehen.
Zur Not mit ihrer Hagelmaschine, Karine. Das ist ja letztes Mal.
Genau. Ja.
Ja, wie weit ist es von euch weg? Ihr fahrt ja nicht so lang. Nee,
von uns ist, glaube ich, Soest ist das ja dieses Jahr, da ist, glaube ich, anderthalb, je nach Verkehr, würde ich sagen 2 Stunden, weil man muss einmal so durch Dortmund, durchs Ruhrgebiet so ein bisschen durch, da kann manchmal sein, dass du ein bisschen Stau hast, aber ich würde sagen so 1,5 bis 2 Stunden.
Dann ist das ja auch schon nicht sehr. So, das war bei die gleiche Entfernung, ich meine, wir haben auch sowas wie 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr.
Du fährst ja quasi nur hoch sozusagen. Ja, ich fahre ja quasi komplett einmal so quer.
Aber ich hätte gedacht, dass ihr trotzdem näher dran seid.
Nee, leider. Was heißt leider? Das ist schon sehr gut so. Also die letzten Male waren ja weiter weg für uns. Aber dann bist du auf jeden Fall auch da, Jonathan, nehme ich jetzt mal an, wenn du jetzt da, also außer es ist halt gutes Wetter, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dann bei euch in Baden-Württemberg regnet.
Ja, bei uns regnet es ja eigentlich schon das ganze Frühjahr. Also wir haben teilweise, darf ich ja nicht mal sagen, bei meinem Bauern noch gar kein Mais gesät, gell? Also, und letztes Jahr war ja genau das gleiche Drama. Und jetzt, wenn ich mit meinem Freund Jan telefoniere, der heult jeden Tag rum, dass er keinen Regen mehr kriegt und sein Weizen wird schon gelb und alles Mögliche. Und wir können hier nichts machen, würden gern 2. Schnitt mähen, würden gern Mais sehen und alles. Und du kommst nicht rein, du hast nie mal 3 Tage Gutwetter. Es ist so schlimm bei uns dieses Jahr.
Das ist bei uns genauso, haben wir eben auch noch drüber geredet eingangs, ist echt verrückt.
Das liebe Wetter. Aber ist denn bei euch, du sagst ja, Jonathan, da auf der Alp, da ist ja auch mehr Regen sowieso schon als in anderen Regionen, oder? Also vom Jahresniederschlag her seid ihr doch da wahrscheinlich auch ein bisschen feuchter und ihr habt auch mehr Winter sozusagen, oder wie ist das so?
Ja gut, also, ich meine, bei uns so 700 bis 800 Milliliter ist eigentlich ganz okay, aber ins Allgäu rein, also Richtung Bayern, hat man deutlich mehr. Die machen auch 7 Schnitte im Jahr Und bei uns auf der Alp mähen teilweise die Bauern nur 3-mal. Also es ist halt relativ spät. Wir haben, also bei mir direkt hinterm Haus geht's 400 Höhenmeter runter und dann bist du praktisch im Unterland und du hast ja immer zwei Wochen Vegetationsunterschied. Also unten bist du immer 2 Wochen früher als oben und viele Bauern am Alp drauf haben eben oben und unten Flächen und dann passt halt nie zusammen. Wenn du dann erst einen Schnitt mähst, dann bist du unten ein bisschen zu spät und oben ein bisschen zu früh. Und das ist eigentlich immer so ein Kompromiss, aber für die Lohner eigentlich ganz gut, weil sich dann eben auch die Arbeit relativ gut verteilt.
Ja.
Und wir sind eben oben auf 800 Höhenmeter und da, ja, merkst halt schon, dass das Frühjahr schon länger braucht, bis es bei uns oben ankommt. An der Rapsblüte siehst du eigentlich immer am besten. So. Mhm. Unten schon teilweise wieder verblüht und oben geht er dann so gerade in die Vollblüte und dann ist einfach ein anderes Klima bei uns oben.
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Aber dafür hast du halt diese, wie Carina schon gesagt hat, diese schönen Landschaften. Das ist ja, nimm mal an, das meiste ist ja bei dir auch vor Ort, oder? Wenn du da in deinen Storys die Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge, ist das alles tatsächlich fahrradmäßig und fußläufig bei dir erreichbar oder fährst du auch manchmal weiter weg?
Ich bin schon meistens bei mir so in der Region. Oder halt so, ich habe einen Quad, ich fahre meistens abends eine Runde mit dem Quad, also die Feldwege entlang. Und ich kenne halt bei mir schon so meine Spots, wo ich gern bin und wo es auch schön ist, aber
ich habe das so gefeiert, wie du das jetzt in der Story auch hattest. Man braucht einen Frühjahrs- und einen Herbstspot quasi wegen Sonnenaufgang, ne, und Untergang. Das fand ich auch total süß, wie du das erklärt hast.
Ja, es verschiebt sich halt schon übers Jahr und wir hocken auch viel bei uns auf dem Dach, aber das ist dann eher so der Winterspot, also oben ganz oben auf dem Fürst.
Karlsson vom Dach.
Und ja, du hast halt von da eine andere Sicht als von der Ruine zum Beispiel unten im Wald. Gibt's so eine Ruine, da hat man eine schöne Aussicht, aber eigentlich nur im Sommer. Im Winter geht dann die Sonne zu weit Richtung Süden unter und dann geht sie hinter der Alp unter und dann siehst du sie wieder nicht. Mhm. Also es ändert sich alles so ein bisschen.
Klar. Ja. Ich wollte gerade nur sagen, wo du auf dem Dach sitzt, da kommt dann wieder der Zimmermann bei dir durch dann. Ne?
Ja, schon. Also mein Bruder hat jetzt eine Selbstständigkeit angemeldet als Zimmerer. Und da gehe ich jetzt so gelegentlich dann wieder mit auf Baustelle und da freue ich mich eigentlich schon, da habe ich schon richtig Bock drauf. Jetzt haben wir einen Carport gemacht vorletzte Woche und es ist schon auch mal wieder schön, den Beruf dann mal wieder auszuüben, den man mal gelernt hat.
Das ist auch ein schöner Beruf. Ich habe mich auch eben gefragt, ob du dir vorstellen könntest, nochmal was ganz, oder beziehungsweise in den Beruf wieder zurückzugehen und der Landwirtschaft vielleicht dann doch nochmal aus Gründen, keine Ahnung, den Rücken zu kehren. Oder sagst du so, nee, das war alles genau richtig so, wie es passiert ist.
Ja, es war schon richtig so. Also ich würde nicht wieder zurück wollen.
Das also nur noch schon. Hobbymäßig. Wenn ich mal einen Carport brauche, dann rufe ich dich an.
Ja, ist so. Also nee, ich bin schon hier angekommen in Marbach. Also das gefällt mir schon echt gut hier. Und das will ich auch, je nachdem, wie eben Social Media parallel dazu läuft und funktioniert, will ich Marbach schon so beibehalten. Und wenn eben Social Media irgendwann nicht mehr Thema ist oder es nicht mehr funktioniert, dann eben in Marbach auf 100% hochgehen. Also das ist schon, das soll schon so bleiben, wie es jetzt ist. Das ist sehr angenehm so.
Sehr schön.
Das ist ja tatsächlich, aber ich muss doch mal mit dem Zimmermann, du warst ja richtig, dann hast Dachstühle und sowas dann gebaut, was man halt so als Zimmermann dann macht, oder?
Ja, ganze Häuser aufgestellt, Fertighäuser mit den Wänden vorgefertigt in der Halle und so haben wir alles an einem Tag ein ganzes Haus aufgestellt.
Dann bist du auch so richtig, da finde ich immer Respekt auch, wo wir unser Haus hier umgebaut haben, diese so Dachdecker und Zimmerleute. Finde ich immer krass, wenn die so auf den Balken so laufen und man ist ja quasi manchmal auch dann, da ist natürlich ein Netz dann gespannt, muss ja dann auch und man hat ja wahrscheinlich dann noch einen Gurt. Aber ich finde immer, dass wenn die so ganz selbstverständlich über so einen Balken balancieren so und du denkst dir so als Normalsterblicher, du würdest da mit zitternden Beinen da oben stehen und die Leute laufen da einfach völlig, als wäre das völlig normal, weißt du, mit so andere haben dann, tragen also gerade eine Dachlatte hoch und der Profi hat dann so ein ganzes Paket Dachlatten, läuft einfach so das Dach hoch. Da finde ich immer richtig, richtig krass und auch beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, also ich bin komplett schwindelfrei. Es hat mir nie was ausgemacht. Aber wie du sagst, eigentlich sollte ein Netz drunter sein und eigentlich auch ein Gurt, aber es ist nicht umsetzbar. Also den obersten Balken, der quer verläuft im Dach, nennt man ja First oder Fürstfette. Ja. Und darauf liegen ja die ganzen Sparren vom Dach auf. Also ich kann es jetzt hier oben zeigen, aber die Zuschauer oder die Zuhörer sehen es ja nicht.
Aber du kannst es ja auch gut erklären.
Ja, genau. Und es ist ja schon so, dass dann eben die Sparren ja nicht von einer Seite auf die andere Seite sortiert sind, sondern so wie die halt kommen, machst du die halt fest. Und du läufst dann halt immer auf diese Fürstfette hin und her. Und wenn du jetzt, wo willst du dich jetzt befestigen mit dem Gurt? Also du kannst dich ja nicht an der Fischfette festmachen, weil du musst ja dann bei jedem Sparren die wieder aufmachen, wieder zumachen, wieder aufmachen, wieder zumachen. Das heißt, du läufst einfach oben und fertig. Und am Anfang, wenn du nicht so viele Sparren da sind, dann läufst du natürlich schon frei, teilweise 5, 6, 7 Meter Höhe auf 12, 14, 16, 18 Zentimeter Breite und du musst es schon fühlen, du musst ja schon Bock drauf haben, sonst kannst du das echt nicht machen.
Du musst das schon fühlen. Ja.
Ich würde mich da zum Beispiel nicht sehen, so als prima Ballerina auf dem Dach. Ich habe ja eigentlich, das ist ja bei mir total komisch, so richtig Höhenangst habe ich nicht, aber so ab gewissen Höhen so, ne? Ich kann super aus dem Flugzeug gucken und auch, also wenn es nicht so hoch ist, ich bin auch schon mit so Sportflugzeugen oder Hubschrauber geflogen und so, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Und so eine normale Leiter jetzt hoch auch nicht. Aber zum Beispiel, wenn wir das Dach auch schon mal irgendwie mit einem Teleskoplader oder so sauber machen und ich dann im Korb da drin stehe, dann ist schon so eine Höhe, wo ich immer denke so, boah, nee, jetzt guckst du lieber mal nicht runter. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich direkt so ein Kribbeln im Bauch.
Das ist genau das Schönste von allem. Wenn es so richtig, wenn es ein Anspruch ist. Weißt du, ich meine, wenn es eine Herausforderung ist, dann macht es Spaß.
Naja.
Aber denkt man sich dann nicht immer, wenn ich jetzt einmal falsch trete, dann ist hier die Geschichte zu Ende, so ungefähr.
Doch, ist so. Also, ich erinnere mich an eine Baustelle. Also, das Aufrichten ist natürlich schon immer das Highlight, so als Zimmermann, wenn man so am Anfang das Dach baut, einfach aus den Sparren und Balken.
Ja.
Und später dann, da kommen dann halt unterspannbaren Ladungen und so drauf, Dachdecken und dann von innen dämmen und so, das alles. Ist auch okay, dämmen macht jetzt nicht so viel Spaß, aber gehört halt eben auch dazu. Aber so dieses Grundgerüst bauen ist eigentlich schon so, ja, auch die ursprüngliche Arbeit ja eigentlich vom Zimmermann. Und das war schon immer Highlight, aufrichten. Und dann halt, einer ist halt auf der Pfette. Ich war dann froh, als ich dann im dritten Lehrjahr war oder als Geselle, war ich ziemlich oft auf der Fischpfette und ich hatte es auch echt geliebt. Also es war echt mega geil, aber auf einer Baustelle hatte der Kran, also man hat normal von den Maurern immer einen Kran und da läuft ja auf der Kranbahn so eine Katze hin und her. Und ich weiß nicht, wie man das in der Fachsprache nennt. Man sagt halt Katze und auf einer Baustelle war die Katze, die Bremse kaputt. Und dann hat mein Cabo nimmt so den Sparren hoch und zieht ihn so hoch und die Katze fängt so an loszurutschen und haut Vollgas den Sparren an die Pfette und ich stehe halt so frei oben und will eigentlich ja so den Sparren entgegennehmen, gell. Also da dachte ich auch echt, okay, das war's mit mir. Gute Nacht, aber hat gerade so funktioniert, aber es war, also ist schon auch wild. Ein wilder Beruf, aber absolut geiler Beruf.
Ja, das glaube ich. Also ich finde das auch mal beeindruckend, wenn gerade dann der Dachstuhl da so steht und dann die machen das also, das ist schon, weil das auch so ist wie ja eigentlich fast in vielen Handwerken, aber da sieht man auch wirklich so nach einem Tag, weil man wirklich dann geschafft hat, wie du sagst, ein Haus an einem Tag oder so, ne? da sieht man ja richtig, weil man das geschafft hat.
Also mein Lehrer in der Berufsschule, der wohnt auch bei mir im Ort, richtig cooler Typ, der ist Maurermeister und im ersten Lehrjahr hat er uns Zimmerleute aber auch unterrichtet. Und der hat sich da immer so drüber aufgeregt, weil eben die Maurer, eben 4, 5, 6 Wochen eben das Haus und dann kommen die Zimmerleute mit ihrem Dach, stellen an einem Tag das Dach auf und dann machen die erstmal richtfest.
Ja, genau.
Und dann hat er sich immer so aufgeregt und hat gesagt, da steht er so vorne und sagt, gebaut haben wir das Haus und da, und dann macht man sich da so übel wichtig und so und freut sich. Und dabei haben wir einfach nur einen Tag Arbeit da rein investiert und die Maurer sind schon seit Wochen auf der Baustelle.
Ja. Aber waren jetzt zum Beispiel, jetzt nochmal eine andere Frage, waren denn viele bei dir oder viele, kennst du Zimmerleute, die auch noch diese Reise da gemacht haben? Mir fällt
ich habe auch eben, weil ich wollte das selber fragen.
Walz,
genau, ja. Ich bin auch nicht drauf gekommen.
Ich kenne einen, der war ein oder zwei Lehrjahre über mir und der war so ein richtiger Vollblutzimmerer und der wollte das echt machen. Aber ich glaube, dass, also mit Ohrring stechen und so gehört ja dann alles dazu.
Ja.
Und dann musst du ja das erste Jahr, du darfst die 3 Jahre walzen, nicht näher als, ich darf, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, ich meine 100 Kilometer weg von der Heimat musst du sein.
Ja.
Und das erste Jahr ist eben national. Ach nee, wenn ich es jetzt erzähle, sage ich es nur falsch, du musst auf jeden Fall weg von der Heimat sein und du musst, glaube ich, auch ein Jahr im Ausland und ein Jahr auf einem anderen Kontinent oder irgendwie so sein.
Echt?
Also genau, ich meine das erste Jahr Inlands, zweite Jahr Ausland und das dritte Jahr auf einem anderen Kontinent. So ohne Garantie, ohne Gewährleistung jetzt. Und der hat dann das angefangen und hat dann aber relativ schnell wieder abgebrochen, weil er gesagt hat, so dieses Kulturelle oder dieses Handwerkliche, was man sich eigentlich vorstellt von der Walz, wird eigentlich gar nicht mehr gelebt, sondern die meisten sind einfach nur unterwegs und saufen sich die Birne voll. Und das ist nicht seine Philosophie oder nicht das, was er machen wollte. Und deswegen hat er dann das abgebrochen.
Krass. Wobei ich ja sagen muss, das ist ja noch einer so der Berufe, wo das noch ziemlich stark ja auch gelebt wird, auch mit dieser Zunft und oder mit der Tracht der Zunft sozusagen, mit diesen wie heißen die nochmal? Ja, also mit diesen schwarzen Hosen, mit den Reißverschlüssen und so. Hast du denn auch so eine Zunftkluft dann noch, oder?
Ja klar, auf den Richtfesten und so hatten wir das immer an. Also so lange Hosen mit so riesengroßem Schlag und so, also sieht schon richtig cool aus. Und dann auch das Zimmerhemd, cool. Doch, ist schon schön. Also mein Bruder hat es ja immer noch und dann läuft er da mit Hut rum und ich habe die Sachen schon auch noch, aber ich trage es ja nicht mehr.
Ja. Ja, das ist ja anders als in anderen Handwerksberufen, finde ich immer, ne? Oder ohne, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber wenn du jetzt so Schreiner bist oder Maurer oder so, dann haben die ja nicht mehr diese traditionellen Kluften und sowas. Wahrscheinlich doch in irgendwelchen besonderen Anlässen vielleicht schon einige, aber so breit gestreut ist das ja eigentlich nur noch bei den Zimmermannsleuten,
ja,
oder?
Ja, ist auch... Also, wenn man jetzt so auf der Baustelle ist, also es soll jetzt nicht abwertend oder rassistisch klingen, aber es ist halt schon so, dass die Zimmerleute eigentlich in der Regel Deutsche sind und in den anderen Gewerken eigentlich kaum Deutsche zu finden sind. Also es ist, der Zimmerer ist eigentlich noch der einzige Berufsstand bei uns, wo so richtig diese Kultur gelebt wird, finde ich.
Ja.
Und wo ich auf der Schule war, von 2013 bis 2016, gab es noch 2 Maurerklassen. Und jetzt gibt's gar keine mehr. Also es lernt in Deutschland gefühlt keiner mehr Maurer.
Ja, das ist eigentlich sehr traurig. Ne?
Ja, aber das ist das ja, was wir schon ein paar Mal auch hatten. Ne? Generell so, dass ich manchmal das Gefühl habe, das Handwerk stirbt in Deutschland aus. So, ne? Ich meine, klar, so Maurer ist natürlich auch ein Knochenjob. Und das will ja auch keiner mehr machen. Also leider.
Gut, Zimmermann ja auch, aber du machst dich jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so dreckig wie beim Mauern oder als Bettobauer oder als Gipser oder so. Also das sieht natürlich abends nach Feierabend schon ganz anders aus, als wenn du Zimmermann bist. Also Zimmerer ist schon eigentlich noch ein ziemlich, ziemlich beliebter Beruf, auch in Kombination mit dem Landwirt stelle ich immer mehr fest. Also es gibt ganz, ganz viele, die Zimmerer lernen und nebenher noch Landwirt sind oder andersrum. Also das ist Zimmerer und Landwirt passt irgendwie. Ich weiß aber nicht warum. Aber die Kombi gibt's ganz, ganz oft.
Krass, wäre ja gut, aber das ist wahrscheinlich, weil du da so ein Auge für hast. Ne? Wahrscheinlich, mir ist das persönlich noch nie aufgefallen, aber können ja mal die Leute Bezug zu nehmen, wie viele es da gibt. Wie viele zimmernde Landwirte oder
zimmernde Landwirte.
Ja, vielleicht macht es ja auch einfach Sinn, wenn du auch selber handwerklich was kannst, wenn du eben einen Betrieb daheim hast. Vielleicht ist die Kombi ja auch ganz gut.
Ja, auf jeden
Fall. Also auf jeden Fall, das ist immer so. Also ich meine, das ist ja auch zum Beispiel was, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, habe ich auch den vollsten Respekt vor meinem Papa, wenn ich sehe, die Häuser, die der gebaut hat oder auch die Hallen, wie wenig Handwerker da tatsächlich dran waren. Also ne, jetzt so, oder sage ich mal, beauftragte Firmen, so. Weil halt hier super viel immer selber gemacht wurde und auch so, ne, Elektrik und so. Und da habe ich echt Respekt vor und das erleichtert natürlich auch vieles, ne? Also wo ich auch immer denke, wenn also ich könnte das jetzt nicht mehr so. Und bei mir fällt es ja selbst schwer manchmal, wenn in der Halle eine Sicherung zum Beispiel jetzt fliegt, ne? Der Papa weiß direkt, wo alles wie liegt und woran es liegen könnte. Ich bin froh, dass ich den Sicherungskasten finde und weiß, wo der FI-Schalter oder irgendwas ist. Aber ne, ich weiß ja auch nicht, wo laufen jetzt die Leitungen her und keine Ahnung was. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, wenn man viel selber machen kann. Und auch eine Kostenfrage, ja, ganz klar.
Ja, definitiv. Aber das ist ja, glaube ich, bei den Landwirten sowieso immer sehr diese Art, ich mache erstmal und guck, irgendwie kriegen wir das schon hin, das hat immer noch irgendwie geklappt und sonst rufe ich mal jemand an. Also dieses einfache Herangehen und Machen ist ja doch schon irgendwie in der Mentalität eines Landwirts, würde ich jetzt mal sagen, drin. Auch mit Schweißen und irgendwas reparieren oder so, da wird ja erstmal gemacht und irgendwie klappt das schon, ne?
Ja, und zum Schluss kannst du halt alles so ein bisschen, aber halt nichts perfekt, aber irgendwie kriegst du halt dann so hin. Aber ich finde es so witzig, Carina, wie du jetzt sagst, Hannes und Jan hatten das nämlich auch bei sich im Podcast, das war nicht so witzig. Da hat Hannes so gesagt, ja, er war halt auf dem Gymnasium und in seinem Umfeld hat er halt jetzt einen Arzt oder einen Anwalt oder einen Banker.
Ja.
Oder ich glaube, Banker war sein Beispiel. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, so, oh, es wäre viel besser gewesen, wenn in meinem Freundeskreis jetzt einfach mal ein Maurer, Fliesenleger oder Elektriker wäre. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber er kennt halt jetzt so die Leute, die ihm jetzt halt, wo er jetzt sein Haus ja umbaut, eben da in der Hinsicht nicht weiterhelfen können.
Aber das ist wirklich so. Ich habe die Podcast-Folge auch gehört und ich habe genau das Gleiche gedacht, weil mein Papa auch letztens, ich weiß gar nicht, worum es da ging. Ich glaube, das war sogar auch, wie du es so schön gesagt hast, Gas, Wasser, Scheiße, wo der Papa dann auch gesagt hat, ja, kennst du da keinen? Weil ja, in der Generation war das auch noch so, ne? So die Kumpels, die haben, also mein Papa hat einen Elektriker, einen Maurer, die kennen sich alle und bei mir ist das genau das Gleiche, wenn ich im Freundeskreis so rumgucke. Aber das hat noch nicht mal was damit zu tun jetzt auch. Ich glaube, Jan hat auch, glaube ich, gesagt, ne, so nach dem Motto, genau, wegen Gymnasium und so. Das glaube ich noch nicht mal so. Also auch sonst so in meiner Generation, wenn ich überlege, ne, auch viele, die auf der Realschule waren, die dann vielleicht irgendwie dann, weiß ich nicht, später nochmal ein Abi gemacht haben. Oder man kann ja auch, wenn man eine Ausbildung hat, ne, glaube ich, dann kann man ja Fach, also dann hast du ja Fachabi und nochmal studieren gehen. Und auch viele, die vielleicht noch ein Handwerk gelernt haben, die aber dann doch später irgendwas anderes gemacht haben und irgendwo im Büro sitzen. Also ich kenne auch kaum noch Leute, die ja irgendwie Elektriker sind oder geschweige denn Gaswasserscheiße oder sonst irgendwas machen. Das ist so.
Ja, das stimmt.
Dann musst du halt selber lernen. Kommst nicht drum rum.
Was soll ich denn noch alles lernen? Mir reicht es erstmal mit Lernen.
Kannst du noch eine Ausbildung
in
machen?
In der Abendschule.
Mir reicht's.
Hast du abends jetzt wieder Zeit? Was machst du jetzt mit deiner ganzen freien Abende, Carina?
Ja, das fragen mich irgendwie alle, finde ich sehr witzig, aber seitdem habe ich auch noch nicht einen Abend irgendwie durchgeatmet. Ich habe gerade gesagt oder habe eingangs zu Johannes schon gesagt, ich fahre am Donnerstag, wenn die Folge online kommt, in Urlaub. Und im Moment ist es noch so dieses, ne, ich habe alles wegen der Prüfung aufgeschoben, ganz viele Sachen dann verschoben, so hier können wir nach der Prüfung klären, dann habe ich wieder Zeit oder auch im Büro ist super viel liegen geblieben und jetzt bin ich noch voll da drin, das alles mal aufzuholen, weil ja, ne, so viel noch ansteht und dann rennst du eine Woche im Kreis, damit du mal eine Woche in Urlaub fahren kannst und wenn ich wiederkomme, dann renne ich wieder im Kreis, dann bin ich auf den DLG-Feldtagen und dann ist Ernte. Also es geht ja irgendwie auch die ganze Zeit so durch, ne? Also da kommt so schnell noch keine Langeweile auf.
Aber erstmal noch eine andere Frage, die ich eben zwischenschieben will, Carina. Oder vielleicht auch an dich, Jonathan. Glaubst du denn, du hast jetzt ja die Abendschule gemacht als Landwirt, du hast natürlich ja gearbeitet und du musst ja auch in dem Beruf vorher gearbeitet haben. Also das hätte ich jetzt gefragt, aber glaubst du jetzt auch eine Ausbildung als Elektriker schaffen, Carina? Aber wenn du wahrscheinlich 5 Jahre in dem Beruf gearbeitet hast als ungelernte Kraft, dann kannst du wahrscheinlich auch die Ausbildung schaffen.
Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also wie gesagt, bei uns war das ja so, du musstest halt einen gewissen Zeitraum ja schon in der Praxis arbeiten, sonst könntest du das gar nicht machen. Und das ist ja auch bei vielen anderen, also ich weiß zufällig beim Steuerberater bei der Prüfung ist es genauso, musst du auch so und so lange quasi im Beruf sein als zum Beispiel Steuerfachangestellter oder Fachwirt, keine Ahnung, dann kannst du auch diese Steuerberaterprüfung dann machen. Das wird wahrscheinlich überall so sein, ne? Und ich sag mal, das ist ja das, was ich auch schon mal gesagt habe, wenn man was will und ne, sich da reinfuchst und so, das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe, glaube ich auch nicht unbedingt, dass man immer eine Ausbildung braucht. Ne? Ich meine, mein Papa ist jetzt auch nicht Maurer, Elektriker und keine Ahnung was, alles zusammen, aber der wollte das, der hat sich da reingefuchst und dann hat er das auch hingekriegt. Wahrscheinlich wird der ein oder andere Elektriker sagen, du liebe Güte, wie hast du da das Kabel verlegt oder keine Ahnung was. Ne? Aber ja, dann kann man, glaube ich, halt auch alles auch in Anführungszeichen ohne Ausbildung schaffen. Aber ich würde sicher keine Elektriker-Ausbildung schaffen. Also Strom ist ja auch wirklich was, da habe ich ja Respekt vor. Wenn hier so eine Steckdose mal locker ist, dann habe ich ja schon Angst, die festzuschrauben.
Ich fühle es so, weil den Strom sieht man nicht. Genau, und man weiß nicht, ob er da ist oder nicht. Und das, ich hasse Strom, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Weil das ist ein Feind und du kannst ihn nicht sehen. Es ist so schlimm.
Ja, es ist so. Deswegen also auch, als wir hier renoviert haben, ich habe echt viel hier auch mit angepackt und geholfen und ich hatte auch vor nichts irgendwie Angst, das irgendwie anzugehen, ob das jetzt Verputzen war oder hier auch, als wir die ganzen, wie heißen diese Spots in der Decke, ne, die Kabel gezogen und so, das habe ich alles gemacht, aber wenn es dann darum ging, da irgendwas zu verkabeln, nee, da lasse ich immer die Finger von, da habe ich wirklich Respekt vor.
Aber ist ja tatsächlich dann mit diesen Handwerkssachen, sind wir uns also einig, der Elektriker ist also ein Beruf, wovor man auch Respekt hat. Zumindest vor der Elektrik, die der Elektriker behandelt.
Nee, wir müssen festhalten, es ist viel, viel wichtiger, einen Elektriker zu kennen, als einen Maurer oder Zimmerer oder Gipser. Weil das ist das, was wir nicht selber machen können.
Genau.
Ich meine, die Abnahme kannst du ja sowieso nicht selber machen. Also ich meine, es kommt jetzt keiner und beschwert sich, dass deine Wand schräg verputzt ist oder schräg gemauert, aber die Elektrik abnehmen lassen musst du ja von dem Fachbetrieb machen lassen.
Ja, das stimmt.
Und
das
ist deswegen
auch vernünftig, bevor der Dachstuhl brennt.
Ja, oder? Also deswegen umso wichtiger, einen Elektriker zu kennen.
Also hier der Aufruf, Jonathan und ich suchen Freund, Bauer sucht Elektriker.
Und was brauchst du noch? Gas, Wasser, Sanitär, würde ich jetzt mal sagen. Oder was hast du da noch gesucht?
Ja, ich weiß auch nicht mehr. Also es hat sich schon erledigt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. War irgendwas mit meiner Heizung, keine Ahnung, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war das da auch Thema, so nach dem Wort, ja, kennst du denn keinen? So, ja, nee, sorry, kenne ich nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, Carina, hast du noch eine Frage an Jonathan?
So direkt Johannes, jetzt ja nicht.
Du musst deine Frage ich noch stellen.
Genau das wollte ich nicht, darum wollte ich gerade hinaus. Wir hatten es doch eingangs schon.
Die Frage, jetzt erinnert mich
jetzt
schon
der Gast.
Jetzt
müssen unsere Gäste schon mitdenken. Stell mir bitte die Frage.
Ich habe mich ja extra auch vorbereitet und habe mir Notizen geschrieben.
Ja, dann habe ich natürlich noch die alles entscheidende Frage. Wenn du jetzt grillen würdest, dann würdest du dann lieber ein Steak grillen, also Steak-Kotelett oder eine Wurst?
Oh, da bin ich eigentlich sehr, sehr offen und bin dafür beides gerne zu haben.
Ja, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, dann aber auch wirklich.
Oh, ich würde so einen Käseknacker nehmen, so eine Käsewurst. Finde ich voll geil.
Ja. Aber gibt es eigentlich bei euch es gibt natürlich so schwäbische Gerichte. Jetzt können wir mal vielleicht nochmal ein anderes. Was ist denn dein lieblingsschwäbisches Gericht?
Ja, Linse und Spatze, ist ja klar.
Mit Seidenwürsten.
Linse und Spatze und Säudewuscht.
Bitte jetzt nochmal für die, also Spätzle habe ich verstanden, kannst du es kurz mal für mich übersetzen?
Linsen mit Spätzle und Säudewurst ist Wiener.
Knackbürstchen.
Ja. Ich kriege auch übrigens ständig Hunger, wenn ich deine Storys sehe, wenn du im... Wo gehst du immer essen? Im Rössle, ne? Das kenne ich auch nur aus deinen Storys. Und jedes Mal denke ich mir, boah, das Essen sieht so lecker aus. Und dann habe ich wieder Hunger.
Was ist das? Also, jetzt vom Essen nochmal natürlich, das wäre tatsächlich auch mein schwäbischer Favorit. Mit, wie heißt das nochmal? Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Schwäbisch heißt. Maultaschen, geröstete Maultaschen hier mit Ei, weißt du? Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. So Maultasche, so klein geschnitten in Streifen und dann mit Ei, so wie Rührei angebraten irgendwie. Kennst du das?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es da was Schwäbisches dafür. Also wenn es nicht Omelett, wenn es mit einem Ei ist.
Ja, das ist aber so gerührt. Ich habe gedacht, das wäre ein typisch schwäbisches Gericht. Das gab es bei uns immer in der Uni in der Kantine.
War wahrscheinlich billig.
Man sagt, die tiefen Schwaben sagen natürlich Herrgottsbscheißerle zu der Maultasche.
Oh Mann. Und jetzt wollte ich nochmal wissen, dass ich habe nämlich auch genau das gleiche wie Carina, mit die, immer wenn du da irgendwelche Storys von deinem Wurstsalat da postest, dann gehe ich auch mal Hunger. Wie oft bist du eigentlich da? Oder ist das irgendwie ein Zusammenhang? Weil gefühlt hast du ja alle zwei Tage, bist du da irgendwie essen und Karten spielen. Wie kommt das denn da zustande?
Also, Landgasthof Rössle ist natürlich die beste Wirtschaft der Welt. Und die ist zum Glück nicht weit von uns weg. Also von meinem Bauer kann ich hinten durch den Wald schön in 5 Minuten rüberfahren. Ich gehe da auch manchmal, wenn ich beim Schaffen bin, schön zum Mittagessen rüber und gehe dann wieder zum Schaffen. Und Wurstsalat ist natürlich schon meine Leibspeise da. Und der ist halt auch richtig, richtig gut. Und ich habe da auch mal gearbeitet, eigentlich meine Schwester auch, so in meinem Freundeskreis viele Leute, wo da dann auch mit bedient haben. Und irgendwie hat halt jeder so die Connection. Das ist halt eine Familie mit, das sind 5 Kinder insgesamt, also aus 2 Familien. Und das ist halt ein riesiger Familienbetrieb. Und die machen halt alles, die haben selber noch Landwirtschaft. Jetzt waren wir am Vatertag mit denen unterwegs. Auf dem Wasen waren wir schon mit denen. Und ja, also man sieht die halt auch auf den Festen, also teilweise auch die Eltern, also den Chef praktisch von der Wirtschaft. Und jeder hier bei uns in der Region hat halt schon irgendwie so eine geile Connection im Rössle. Und da geht man halt einfach hin. Und die haben nur Freitag bis Sonntag offen, weil die alles selber machen. Die machen selber, also der Vater, also der Chef und sein Sohn sind Metzgermeister, der eine Sohn ist Bierbrauer, die Tochter lernt jetzt Köchin und seine Schwester backt Kuchen und Brot und die machen halt so alles selber, die haben ihre eigene Landwirtschaft und das ist halt einfach so, man muss sich da halt einfach wohlfühlen. Also
mega.
Und deswegen gehen wir da halt auch einfach zum Kartenspielen hin und verhocken dann den ganzen Abend. Das ist halt
also
einfach,
wenn ich dich besuche, müssen wir da auf jeden Fall.
Ja, da würde ich auch mit, da komme ich.
Ja, dann
da müssen wir nochmal die Kontaktdaten schicken.
Also. Dann kommt gern beide zu Besuch. Also ich war, Carina kann ich ja, ich weiß nicht, ob du es schon gespoilert hast, sonst müsst ihr es halt rausschneiden, aber Fan-Kooperation, die Sina war letzte Woche Freitag da und wir haben offizielle Schlüsselübergabe vom 728 gemacht und dann waren wir auch im Rössle essen, die Sina und ich. Natürlich ganz offiziell Geschäftsessen, war ja auch geschäftlich und der hat es auch mega gefallen. Also man kriegt, wenn man sein Essen nicht schafft, dann kriegt man eine Tupperdose mit nach Hause in Fendgrün.
Ja, mega.
Also jetzt schon, seitdem Fan da war oder auch schon vorher?
Nee, die waren mal schwarz und mal pink und mal rot. Und jetzt vor 2-3 Monaten kam dann die Chefin, die sitzen auch gern bei uns dann am Tisch, wenn wir da sind. Und so, ja komm, welches Grün von denen Grün ist jetzt am ähnlichsten zum Fan und das nehmen wir. So. Genau, so war der Deal. Aber also wie gesagt, Carina, dich habe ich schon oft eingeladen. Johannes, jederzeit herzlich willkommen. Du müsst halt am Wochenende kommen, sonst hat's Rössle halt nicht offen.
Ah ja, stimmt, das ist ja dann auch. Ah ja.
Das plane ich auf jeden Fall so ein.
Ja.
Übrigens, wir haben 1:30 Montagmittag. Ich habe auch nichts gegessen und jetzt habe ich noch mehr Hunger, wenn ich mir läuft hier gerade.
Nur
so
wegen
richtig.
Mir. Nur wegen mir müssen wir jetzt.
Wegen dem Wurstsalat. Ist auch schon vor meinem inneren Auge.
Ja.
Ich schicke euch gleich nochmal ein Bild in die Podcast-Gruppe.
Danke.
Aber wenn du dann schickst, bin ich hoffentlich auch schon noch im Essen oder so. Zumindest habe ich dann irgendein Butterbrot oder so hoffentlich.
Ach komm, du bist daheim, du wirst ja wohl was hinkommen können.
Ja. Ach ja. Das sind doch jetzt schöne Gedanken.
Und leckere Worte.
Ja, und vor allem ist es erst die Hälfte deiner Frage, Johannes. Die zweite Hälfte fehlt
ja
noch.
Ja, die kommt ja von Carina dann.
Richtig. Ja, vielleicht habe ich es auch einfach schon wieder vorausgesetzt. Aber wenn du jetzt am Grillen bist zu deiner Käsewurst, gibt es denn dann zum Feierabend ein Bier oder ein Wein?
Ja, und da bin ich tatsächlich, was Getränke angeht, dann doch irgendwie kompliziert. Ich mag nämlich weder Bier noch Wein.
Ja, das wusste ich ja, deswegen habe ich es gar nicht gefragt.
Ja, also wenn es auf dem Frühlingsfest ist, so trinken wir dann schon auch mal ein Bier, aber einfach nur das erste macht man halt, damit es halt weg ist und ab dem zweiten geht's dann einigermaßen. Aber ansonsten trinke ich Wasser oder Spezi. Ich
wollte gerade sagen, Paulaner Spezi, ne?
Genau. Ja, und dann ist eigentlich auch schon durch.
Ja, passt doch.
Das doch, reicht doch auch.
Ja,
so ist. Ja, dann haben wir diese wichtigen letzten Fragen noch geklärt und dann würde ich sagen auch, Jonathan, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns mal so einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Ich fand das richtig spannend, über das Landesgestüt mal mehr zu erfahren, weil ich kenne eigentlich auch nur den Namen und weil da halt bei uns an der Uni auch viele Reitermädels dann da dementsprechend waren, die da von ihm mal geredet haben und jetzt habe ich mal ein paar Hintergründe dazu erfahren. Ja, und natürlich, dein Lebensweg ist auch mega spannend. Der Beruf des Zimmermanns ist spannend. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Jonathan. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt.
Ja, ich habe halt dann jetzt doch sehr von mir erzählt, muss ich rückblickend schon sagen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu penetrant oder zu einseitig.
Nee. Nein. Das war der Sinn, dass du hier sitzt.
Ja. Man muss ja jetzt schon auch mal festhalten, eigentlich ist es ja der Lemken-Podcast, aber ich glaube, das Wort ist jetzt nicht ein einziges Mal gefallen. Aber,
ja, aber das ist ja auch nicht unser...
ist ja auch nicht zwingend notwendig.
Genau. Also.
Wir haben ja oft Folgen mit ohne Lemken, also ohne Lemken und naja, das ist kein Problem. Es soll ja auch breit gestreut sein, die Sachen, die wir besprechen und deswegen brauchst du dir da keine Gedanken darüber machen.
Ja, also nee, es ist halt 2, mein Mittag ist seit einer halben Stunde vorbei, deswegen würde ich jetzt mich wieder an die Arbeit machen. Ich danke recht herzlich für die Einladung und dass ich dabei sein durfte. War sehr schön mit euch beiden, war ich meine, Carina, wir telefonieren ja doch immer mal wieder. Ja, und darf ich jetzt, Johannes, die letzten Worte an Carina übergeben oder möchtest du noch was sagen?
Nee, ja, wir können... Ja, komm, dann mach du das doch mal heute ausnahmsweise.
Genau.
Ja, habe ich ja hiermit schon. Vielen Dank ans Zuhören und wie immer, Carina, gehören die letzten Worte dir.
Ja, vielen Dank, Jonathan, dass du das mir heute mal überlässt, dass das mir immer überlassen wird an dieser Stelle. Ich würde sagen, ja, wir haben die Folge ja schon ganz gut zusammengefasst. Schön, dass du dabei warst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wir überhaupt so lange gewartet haben, dass du überhaupt mal als Gast dabei warst. Ja. Hätten wir mal früher draufkommen können. War auf jeden Fall sehr spannend. Auch ich habe noch Neues über dich gelernt. Und ja, ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall demnächst sehen. Und ich erwarte dich natürlich zum Praktikum und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und den Zuhörern würde ich sagen, ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir hören uns auch nach meinem Urlaub von den DRG-Feldtagen wieder. Also bis dahin.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.